Wer zu mir kommt, wird nie mehr Hunger haben und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wort aus dem Johannesevangelium. Der Jesus sagt sie im Gespräch mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, nachdem er 5000 Menschen satt gemacht hat mit Brot und Fisch. Aber er macht klar, dass es um ein anderes Brot geht, bei dem, wo er sagt. Um eins, wo nicht verdirbt, so wie das Manna in der Wüste, sondern eins, wo bleibt, wo einen versorgt, wo für immer satt macht. Ein grosses Versprechen, eins, wo heute noch viele Menschen Mut macht und tröstet. Ich finde es ganz spannend, wie oft dass es in der Bibel um Brot geht. Auch einfach das Brot, das man anlangen und essen kann und wo einem satt macht und die eigenen Grundbedürfnisse stillt. Und ich finde, das Wort von Jesus zeigt gut, dass die beiden Sachen in der Bibel auch oft verbunden werden. Einerseits das Brot, das wir jeden Tag essen, und andererseits ein Brot, das man eben vielleicht nicht anlangen kann. Eins, das Ausdruck ist von einer Quelle, die nicht aufhört, wo immer da ist, wo es Kraft gibt. Heute geht es auch um eine Geschichte mit Brot. Es geht um Brot und Versorgung. Es geht aber auch um Armut und Hunger und Ängste, die es auslösen kann, wenn man die Sachen nicht hat. Ganz herzlich willkommen im Gottesdienst hier in der EMK Winterthur. Ich heiße auch die Leute am Livestream. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit uns Gottesdienst feiert. Wir feiern Gottesdienst im Namen vom dreieinigen Gott, wo für uns unbeschreiblich und unfassbar ist, aber wo es doch verspricht, dass er uns immer wieder versorgt und bewahrt. Wir fangen an mit dem neuen Fokus-Lied, wo wir in erster Zeit ab und zu werden singen, alles Leben ist Geheimnis.
Ich lade Sie herzlich ein zum Beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für diesen Sonntag und diese Stunde, in der wir in Freiheit und Frieden gemeinsam feiern dürfen. Wir danken dir für alles Schöne, das wir erleben. Du versorgst uns täglich mit allem, was wir brauchen. Dafür preisen wir dich. Wir danken dir für alle Menschen, die uns freundlich begleiten und mit uns unterwegs sind. Danken wollen wir auch, weil wir dich, unseren Zufluchtsort, kennen und du jederzeit ein offenes Ohr für uns hast. Wir danken dir, Jesus, für dein Opfer für uns am Kreuz. Danke, dass wir dadurch Vergebung erhalten können. Wir danken dir, dass du uns auch in den schweren Stunden siehst und kennst. Hilf uns auch dann, in deiner Nähe zu bleiben und nicht zu verzweifeln. Du bist unsere Zuflucht in jedem Augenblick. Das tröstet uns und stärkt uns. Wir anbefehlen dir diesen Gottesdienst und bitten dich, sprich zu uns, gib jedem von uns ein offenes Ohr für dein Reden. Dein Wort möge Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Lob und Ehre sei dir, unser Gott. Amen. Wir singen jetzt nacheinander zwei Lieder. Das erste ist Gott dir sei Dank. Wer es möchte im Büchlein aufschlagen, es ist 93. Wir singen die Strophe 1 bis 5, wird aber auch projiziert. Und anschliessend das Lied Ich erhebe mein Gemüte betend, o mein Gott, zu dir. Es ist 80.
Thank you.
Hört heute eine Schriftlesung, wo auch gerade der Predigttext ist, und zwar aus 1. Könige 17, die ersten 16 Vers. Und Elia, der Tischbeter aus Tischbe in Gilead, sprach zu Achab: So wahr der Gott, der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich diene, in diesen Jahren wird kein Tau fallen und kein Regen, es sei denn auf meinen Befehl. Und das Wort des Herrn erging an ihn: Geh fort von hier und wende dich nach Osten. Halte dich verborgen am Bach Kerit, der jenseits des Jordan fließt. Und aus dem Bach kannst du trinken, und den Raben habe ich geboten, dich zu versorgen. Und er ging und handelte nach dem Wort des Herrn. Und er ging und blieb am Bach Kerit, der jenseits des Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm am Morgen Brot und Fleisch und am Abend Brot und Fleisch, und aus dem Bach trank er. Nach einiger Zeit aber trocknete der Bach aus, denn es fiel kein Regen im Land. Da erging an ihn das Wort des Herrn: Mache dich auf, geh nach Zarephat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Sieh, einer Witwe dort habe ich geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarephat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da sammelte dort eine Witwe Holz. Und er rief ihr zu und sagte: Hol mir doch einen Krug mit Wasser, damit ich trinken kann. Und sie ging, um es zu holen, und er rief ihr nach und sagte: Hol mir doch auch ein bisschen Brot. Sie aber sagte: So wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts vorrätig, außer einer Handvoll Mehl im Krug und ein wenig Öl im Krug. Und sieh, ich bin dabei, 2-3 Stücke Holz zu sammeln, dann werde ich gehen und für mich und für meinen Sohn zubereiten, was noch da ist, und wir werden es essen, dann aber müssen wir sterben. Da sagte Elia zu ihr: Fürchte dich nicht, geh, tu, wie du es gesagt hast, doch bereite davon zuerst einen kleinen Brotfladen für mich zu und bringe ihn mir heraus. Für dich aber und für deinen Sohn kannst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Krug wird nicht ausgehen, und der Ölkrug wird nicht leer werden, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Erdboden Regen geben wird. Und da ging sie und handelte nach dem Wort Elias, und sie hatten zu essen, sie und er und ihr Haus tagelang. Das Mehl im Krug ging nicht aus und der Ölkrug wurde nicht leer, nach dem Wort des Herrn, das dieser durch Elia gesprochen hatte. O Gott sei gelobt, ist das nächste Lied, das wir miteinander singen.
Heute gibt es so eine richtige Geschichte, mal keine philosophische Abhandlung und kein Lehrtext, sondern eine Geschichte. Und was eignet sich besser für das als das Alte Testament, wo ja voll ist mit wundersamen, interessanten, befremdlichen Geschichten? So eine Geschichte haben wir gehört vor in der Lesung. Man könnte jetzt daraus leicht ein schönes moralisches Geschichtli machen, wo davon redet, dass man Vertrauen soll haben, dass man versorgt wird. Der grosse Prophet, der weiss eben, was zu tun ist. Und er hilft dieser armen Frau im Namen von Gott. Und alles kommt gut, darum, liebe Leute, hebt Vertrauen. Gott schaut für euch. Aber die meisten biblischen Texte sind nur dann so einfach, wenn man mal kurz drüber liest und nach einer Moral sucht. Wenn ich mich intensiver mit dem Text beschäftige, dann merke ich, dass es da noch um mehr geht, dass er nicht so geradlinig verläuft. Er ist voll mit Leerstellen, mit Ambivalenzen, mit Momenten vom Zweifel, mit Spannungen. Und was er berichtet, ist auch nicht banal. Er erzählt nicht von einem verlorenen Hausschlüssel oder von einem verhinderten Parkschaden oder so, sondern er redet von Armut, von Tod, von Ungewissheit, von Strafe, vielleicht auch ein bisschen von Willkür und ja, von Vertrauen und Versorgung. Aber nehmen wir uns doch Zeit, tauchen wir ein in die Geschichte. Sie fängt an mit so einem grossen politischen Bogen, mit einem grossen Ereignis, mit dem Ahab, dem König von Israel. Das ist ein Mensch, wo die Bibel kein gutes Wort darüber verliert. Er interessiert sich scheinbar für alle möglichen Götter, aber nicht für den einen Gott von Israel. Er heiratet die falsche Frau, das wird ihm auch übel genommen. Er sei feig und grausam. Und zu dem Ahab kommt einer, der Elia, der sagt einmal von sich, dass er im Namen von Gott redet. Sein Name sagt das auch. Elia heisst, Jahwe ist Gott. Also vielleicht Gott als Widerspruch zu den Göttern, die der Ahab anbetet. Und wir wissen vielleicht schon das eine oder andere über den Elia. Das ist ja eine bekannte, grosse Figur aus der Bibel. Aber da in dieser Geschichte weiss man eigentlich von ihm noch gar nichts. Der taucht das erste Mal auf. Man weiss gerade mal, er kommt aus Tischbe im Gilead. Das sagt uns jetzt auch nicht so viel. Und es wird nicht einmal gesagt, dass er Prophet ist. Es wird nicht einmal gesagt, dass Gott ihm irgendetwas gesagt hat. Vielleicht ist er irgendein Typ, der vor dem König eine Audienz hat und dort seinen Ärger äußert, ihm mal ein paar Sachen an den Kopf wirft. Wer weiß, ein Bauer oder ein Hirt oder ein Handwerker. Einer, der das Maul ein bisschen voll nimmt. Das hat der Elia so ein bisschen an sich. Er macht oft grosse Ankündigungen und stellt sich beim König nicht gerade gut. Und auch da, die grosse Ankündigung, es soll jetzt für viele Jahre nicht mehr regnen. Ob ihm das Gott gesagt hat, es ist nicht ganz klar. Vielleicht droht er auch einfach dem störrischen König aus Unmut raus. Auf jeden Fall, ja, passiert das dann. Und Gott redet zu ihm und sagt ihm, er soll sich verstecken. Aber einen kleinen Bach weit weg. Und während jetzt scheinbar wirklich kein Regen mehr fällt, erlebt dort Elia, dass für ihn gesorgt wird. Die Raben bringen Brot und Fleisch, die sind ja nicht gerade für Großzügigkeit bekannt. Aber die sorgen für ihn und es geht ein Zeitchen gut, bis der Bach vertrocknet, wie es so ist, wenn es nicht regnet. Und dann sagt Gott, er soll weiter nach Zarephat. Das ist noch weiter weg. Das ist jetzt nicht im Osten, sondern im Westen am Meer, in der Nähe von Sidon. Und er soll zu einer Witwe. Das ist einigermaßen absurd, weil eine Witwe kann nicht für einen erwachsenen, hungrigen Mann sorgen. Die ist sogar in Zeiten vom Überfluss vom Hunger bedroht. Die kann normalerweise für sich selber auch nicht schauen. Und außerdem wohnen in Zarephat keine Israeliten. Die Leute glauben nicht an Gott. Das sind Fremde. Sie werden auch sofort merken, dass er ein Fremder ist. Und gleich der Elia macht sich jetzt auf den weiten Weg. Ich frage mich, was geht in dieser Zeit im Elia vor? Scheinbar vorher ein unbedeutender Mann, ein Irgendjemand, der etwas Grossartiges erlebt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so etwas ansagt und dann passiert, wenn man einfach selber den Regen abstellen kann? Ich kann mir gut vorstellen, dass einem das beschwingt, dass man vielleicht das Gefühl hat, man ist unbesiegbar. Ist echt so, der Elia am Bach Krit schwelgt er in dem Triumph, denkt, ha, was ich alles kann mit dem Gott. Vielleicht. Aber gleichzeitig denke ich mir, das ist doch alles andere als angenehm. Das ist doch nicht einfach, so eine Flucht an einen abgeschiedenen Ort. alles, was er kennt hat von ihr, ist weit weg. Vermisst er auch seine Liebsten? Macht er sich Sorgen um sie? Macht er sich Sorgen ums eigene Leben? Jetzt gerade wird für ihn geschaut, okay, aber was ist, wenn der Bach irgendwann austrocknet? Was ist, wenn es jetzt ganz lang nicht regnet? Er sagt, es wird jetzt ein paar Jahre lang nicht mehr regnen. Was heisst das? Wie lang? Gibt es am Schluss überhaupt noch jemanden in dem Land? Vielleicht bereut er, was er gemacht hat. Er hat ja Zeit. Er kann sich lange Gedanken machen in der Einsamkeit. Und dann die Anweisung von Gott, nochmal weiterziehen, noch weiter weg, in eine fremde Stadt, zu einer Witwe. Vielleicht geht Elia ja ganz beschwingt. Vielleicht sagt er sich, wenn sogar die Raben zu mir schauen, dann wird die Witwe auch für mich schauen. Dann kann mir nichts passieren. Vielleicht fühlt er sich immer noch unbesiegbar. Aber ich weiss es nicht. Der Weg ist lang. Man hat wieder viel Zeit, um sich Gedanken zu machen, um hungrig zu werden. Vielleicht muss er sich unterwegs verstecken. Vielleicht muss er Dörfer meiden, draussen schlafen. Kommt da nicht die Frage auf, laufe ich jetzt da in mein Verderben? Was, wenn ich es nicht bis dort schaffe? Was, wenn mich niemand reinlässt? Was, wenn ich die Witwe nicht finde? Ich habe Hunger, ich habe Durst. Und der Elia kommt an und spricht scheinbar die erstbeste Witwe an, die dort am Stadttor ist. Die sammelt Holz und er bittet sie um Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass es sich so gehört, dass Fremde kommen und um etwas bittet und dann gibt man ihnen mal ein bisschen Wasser, tut sie ein bisschen bewirten. Wasser hat es sicher noch in dieser Stadt in Zarephat. Wenn es nicht mehr regnet, dann hat man noch lange Trinkwasser, weil die Sterne, die sind tief, die gehen bis aufs Grundwasser. Das kann man noch lange trinken. Vielleicht ist es dreckig und abgestanden, schmeckt nicht so gut. Aber das Trinken ist nicht so das Problem. Das viel größere Problem ist, dass man die Felder nicht mehr bewirtschaften kann. Es gibt eine Hungersnot. Und darum verlangt der Elia unglaublich viel, wenn er von dieser Witwe verlangt, dass sie ihm ein Brot gibt. Und sie macht ihm klar, dass das nicht geht. Sie aber sagte, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts vorrätig, außer eine Handvoll Mehl im Krug und ein wenig Öl im Krug. Und sieh, ich bin dabei, 2, 3 Stücke Holz zu sammeln. Dann werde ich gehen und für mich und für meinen Sohn zubereiten, was noch da ist. Und wir werden es essen. Dann aber müssen wir sterben. Sie sagt ihm zuerst mal, dass sie sehr wohl weiß, dass er einen anderen Gott hat als sie, dass er ein Fremder ist, nicht von da kommt. Und dann erklärt sie ihm ihre Situation. Sie hat gerade noch genug für eine letzte Henkersmahlzeit. Sie kann für sich und ihren Sohn nicht mehr sorgen und sie rechnet damit, dass sie verhungert. Ich frage mich, wie geht es eigentlich dieser Witwe? Sie scheint da etwas zu sagen, wo sie schon länger beschäftigt, wo schon länger ihre brodelt. Sie hat keine Vorräte mehr, offenbar auch nicht das Geld, um teure Lebensmittel noch zu kaufen. Das Leben ist unerträglich schwer und dann kommt der verwahrloste Mann und bittet um Wasser. Okay, das kann man ja mal, aber muss das jetzt sie sein? Vielleicht hat sie viel Anstand, vielleicht hilft sie gern anderen Menschen. Vielleicht tut ihr leid oder findet sie interessant. Auf jeden Fall geht sie, sie will Wasser holen. Und dann sagt er das, er will Brot von ihr. Er wird doch wohl sehen, dass sie eine Witwe ist. Das sieht man ihr wahrscheinlich an. Meistens hat man das an den Kleidern gesehen. Er könnte doch irgendwie auf dem Markt etwas kaufen oder so. Ich stelle mir vor, dass die Witwe sich vielleicht ärgert, dass die Verzweiflung, die in ihr drin steckt, rausbricht. Dass die Last vom Leben irgendwie nicht mehr zu tragen ist. Und dann ist es doch irgendwie erschütternd, was sie sagt. Ein letztes Mal Brot backen, mit ihrem hungrigen Sohn zusammen essen und doch nicht satt werden, den Sohn ins Bett bringen und wissen, jetzt sterben wir. So das letzte traurige Kapitel am Ende von einer langen Leidensgeschichte. Und der Elia sagt, fürchte dich nicht. Geh, tu, wie du es gesagt hast. Doch bereite davon zuerst einen kleinen Brotfladen für mich zu und bringe ihn mir heraus. Für dich aber und für deinen Sohn kannst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Krug wird nicht ausgehen und der Ölkrug wird nicht leer werden, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Erdboden Regen gibt. Wenn ich das so höre vom Elia, dann tönt das im ersten Moment total selbstverständlich und souverän. Aber ist es das? Wie blöd würde ich mich fühlen, wenn ich der Elia wäre und ich hier mit dem Zarephat an? Okay, ja, ich bin hungrig, ich bin verzweifelt, aber die arme Witwe jetzt belästigen, muss das sein? Von ihr zu verlangen, dass sie ihr das Letzte gibt, damit ich ein bisschen etwas essen kann. Und das alles nur, weil Gott mir gesagt hat, ja, es hat dann dort eine, die schaut für mich. Ist das nicht vielleicht ein völlig sinnloser Trip, der jetzt einfach da im Desaster endet? Ist das nicht ein bisschen peinlich? Eine Witwe soll für dich sorgen. Ja, was ist, wenn sie das gar nicht kann? So wie sie es da sagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Elia einfach kalt lässt. Vielleicht fragt er sie ja ein bisschen verstohlen, mit hochrotem Kopf, ob sie ihm nicht noch ein Brot kann bringen. Und dann die Nerven ihr zu sagen, er soll zuerst mal das allerletzte, was sie hat, ihm auftischen. Die wird denken, er nimmt sie komplett aus, er betrügt sie. Und dann die Nerven zu sagen, von jetzt an hat sie zwei Wunderkrügli, die nie mehr leer werden. Wo ununterbrochen Essen rauskommt. So etwas, wo man sich von einer Fee wünscht, wenn man drei Wünsche zu gut hat. Und natürlich, der Elia hat schon erlebt, dass Gott für ihn schaut und dass das, was er sagt, eintrifft. Vielleicht langt ihm das ja. Vielleicht ist er so ein beschwingter und leichtfüßiger Mensch, der glaubt, dass ihm alles zufällt, wenn er nur vertraut. Aber in dieser Situation so zu handeln, das braucht doch irgendwie sehr viel Vertrauen, vielleicht auch einfach ein bisschen Irrsinn. Und die Frau geht und sie macht, was der Elia sagt. Vielleicht ist der Mut von der Verzweiflung oder eine leislige Hoffnung oder das Gefühl, dass da etwas ganz Spezielles passiert. Auf jeden Fall macht sie es. Und es funktioniert. Das Unwahrscheinliche, das Unmögliche passiert. Es ist nicht das letzte Brot, das sie gebacken hat, sondern sie backt noch für viele Tage. Für den Elia, für sich, für ihren Sohn, für ihr ganzes Haus, wer noch alles dort gewohnt haben mag. Ich denke, vielleicht ist es noch Zeit für eine weitere Perspektive, die so in der Geschichte nicht vorkommt. Stellen wir uns vor, wir wären die Nachbarn von dieser Witwe. Und sie kommt und erzählt uns begeistert, was sie gerade erlebt. Wie würde ich reagieren? Würde ich mich freuen, dass meine Nachbarin jetzt genug hat? Oder wäre ich skeptisch? Ganz im Ernst, glauben alle da innen, dass es so etwas gibt, einen Krug, der nicht leer wird? Da liegt es doch näher, dass sie von irgendwo stillt. Oder dass der Typ, der jetzt bei ihr wohnt, irgendwelche krumme Sachen drüllt. Und wenn man es glaubt, dass jetzt der fremde Gott oder sonst irgendein Zauber für das Wunder sorgt, dann kommt doch schnell mal die Frage auf, und wieso nicht für mich? Ich habe doch auch Hunger, ich habe doch auch nicht genug. Ich habe ein kleines Wunder, aber wieso versorgt Gott nicht alle? Wieso versorgt er nicht auch mich? Ich finde es kompliziert mit dieser Geschichte. Auf der einen Seite kann man so reinzoomen und dann hat man eine Geschichte von zwei Menschen in Not, die sich begegnen, die füreinander schauen. Es ist eine Geschichte, wie sie sich ganz oft abspielt. An vielen Orten. Eine Geschichte, die Mut macht. Es ist herzzerreissend zu sehen, unter was für Umständen Menschen leben müssen, wie viel Elend das es gibt. Auf der Flucht wie der Elia oder am Hungern, am Verzweifeln wie die Witwe und ihren Sohn. Und in dieser Geschichte schauen die beiden füreinander. Sie bringen Vertrauen auf, das Gegenüber gut meint, und sie bringen auch genug Vertrauen auf in Gott, dass er sie versorgt. Das tönt irgendwie sehr schön. Vielleicht haben wir selber auch Erinnerungen an Situationen, die sich ein bisschen anfühlen, wie der Ölkrug, der nicht leer wird. Moment von der Versorgung von Gott, wo wir erlebt haben, dass unsere Mitmenschen solidarisch sind mit uns. In der Not können wir uns gegenseitig beistehen, uns zur Hoffnung ermutigen, einander stützen. Das tut mir gut. Und dann ist da die andere Seite, so der grosse Bogen von dieser Geschichte, wo so viele Fragen aufwirft. Vielleicht scheint das auch durch, eben in dem Misstrauen, in der Entrüstung der Nachbarn, wenn sie diese Geschichte hören. Es bleibt zwar in der Geschichte eigentlich erstaunlich offen, warum jetzt genau die Dürre ist. Vielleicht ist es eine Strafe von Gott, aber vielleicht ist es einfach ein Mann, der das Maul ein bisschen gross aufmacht und Gott macht dann amigs, was er sagt. Einer mit ein bisschen zu viel Macht, wo die Worte sehr viel Wirkung zeigen. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Gott sorgt dafür, dass es jahrelang nicht regnet. Am Schluss sind es 3 Jahre. Und es kommt doch die Frage auf, warum? Warum muss man wegen dem schlechten König alle Menschen bestraft? Warum müssen alle leiden? Besonders die Armen, das sind ja die Ersten, die dann leiden. Die kleine, schöne Geschichte versinkt so ein bisschen in einem Meer von Leid, wo sie nach sich zieht. Es gibt genug Witwen, die nie Besuch bekommen von einem Gottesmann und ganz einfach gestorben sind. Verzweifelt, hungrig. Und man darf ja nicht vergessen, der Grund, warum Gott die beiden so wunderbar versorgt, ist, weil das vorher jahrelang nicht hat regnen lassen. Und ich verstehe, wenn dann bei gewissen Leuten beim Lesen von dieser Geschichte Frage zurückbleibt, wieso sie und nicht ich. Wundersame Versorgung, schön und gut, aber warum gibt es nicht mehr davon? Und vielleicht tue ich die Geschichte überstrapazieren, vielleicht stelle ich Fragen, die sie gar nicht will beantworten. Ich weiß es nicht. Aber sonst finde ich, sie ist eigentlich so ehrlich und direkt mit dem Elend, wo sie darstellt. Sie hat ganz einen realistischen Blick auf das. Sie zeigt echtes Interesse am Leiden von dieser armen Frau. Und da vielleicht die letzte Spur, die ich noch will versuchen verfolgen. Die Frau ist ja nicht einmal Israelitin. Wenn Gott die Dürre schickt, weil er hässig ist auf sein Volk, dann ist sie und ihr Sohn nicht einmal das Ziel von dieser Hungersnot. Sie sind einfach Kollateralschaden. Das heisst, ihr Leiden hat keinen pädagogischen Nutzen, wie vielleicht beim König Ahab, wo dann hoffentlich etwas ändert. Es ist, wie das meiste Leiden, einfach sinnloses Leiden. Das klingt jetzt mal schlimm, aber ich denke mir, vielleicht, wenn man das akzeptiert, wenn man nicht mehr so fest danach fragt und darum ringt, warum und ob das gerecht ist und wer jetzt versorgt wird und wer nicht, dann kann man sich vielleicht plötzlich wieder freuen über die Geschichte von dem Mensch, der Hunger gehabt hat, der Angst gehabt hat, vom Tod bedroht worden ist und der erlebt hat, dass sie versorgt wird. Um nochmal zu den Nachbarn zurückzukommen, ich würde eigentlich kein Nachbar sein wollen, der eifersüchtig oder misstrauisch wird, wenn ich die Geschichte höre. Ich hoffe, ich würde mich freuen darüber. Manchmal passieren Türen auf der Welt und niemand weiß genau warum. Die einen trifft es mehr als die anderen, manche leiden mehr als andere. Und unter diesen furchtbaren Umständen gibt es Geschichten von Menschen, die erleben, dass sie bewahrt und versorgt werden. Die sich dreht fühlen, wo erleben, dass andere Mitmenschen es gut mit ihnen meinen. Und über so Geschichten will ich mich freuen. Ich will mir Mut machen von denen. Ich will selber an diesen Geschichten mitschreiben. Und das will ich mir bewahren für die Zukunft, den Glauben daran, dass es eine Kraftquelle gibt, die nicht aufhört. Und dass Menschen die erleben können. Und ich will mich darüber freuen, wenn sie davon berichten können. Und fast noch wichtiger, ich will, wie die Geschichte, Augen haben für die, die es besonders nötig haben. Ich will schauen, dass die Leute Brot haben. Das darf man ja nicht vergessen. In dieser Geschichte geht es um Brot. Um echtes Brot, das man anlangen kann und essen und das einem satt macht. Genug Brot für alle, das wäre doch schon mal ein Anfang. Amen. wir sammeln uns zu der Fürbitte. Gott, Quelle vom Leben, wie reich ist dein Wort und wie lebendig deine Wahrheit. Unerschöpflich ist, was du uns zu sagen hast. Gib, dass wir das erkennen, dass wir uns freuen an der Buntheit von deiner Gnade. Wir bitten dich für alle Traurigen und Bedrückten. Lass sie Trost schöpfen aus deiner Nähe. Wir bitten dich für die, wo die Welt zusammenbricht, durch Gewalt, Krankheit oder schmerzhafte Abschied. Lass sie Beistand erfahren, von dir und von Menschen, die mit ihnen tragen. Wir bitten auch für die, wo voller Hass sind, für die, wo nichts heilig ist, wo andere quälen, morden und ihnen Gewalt antun. Ruf sie zur Besinnung. Lass sie umkehren von ihren bösen Weg. Gott, schütze die, die lieben. Gib denen Kraft, die Frieden stiftet. Segne dein Volk Israel und erbarm dich über deine Kirche in ihrer Not und schenke der Welt Frieden. Amen. Und all unsere Bitten, die wir jetzt gesagt haben und auch die, die wir nicht gesagt haben, legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern wir singen nochmal ein Lied miteinander. Ich weiß gerade nicht welches, aber es wird eingeblendet. Danke. Thank you. zeigen. Heute hat Samir Bulos Geburtstag, heute am 6. August. Wir gratulieren herzlich. Morgen wird Hanni Gisler 82 und am Donnerstag, 10. August, wird Elisabeth Schad 84. Wir gratulieren euch von Herzen und wünschen euch alles Gute. Anlässlich nächste Woche, am Mittwoch ist Kaffee Lieb und Seel, am 11:30. Am Freitag gibt es kein Morgengebet, es ist Sommerpause. Die nächste Gebetsrunde ist dann wieder am 18. August, also am Freitag in einer Woche. Am 10. in einer Woche ist wieder Gottesdienst mit dem Peter Steiger. Es gibt noch kein Kinderangebot, die sind dann erst in 2 Wochen wieder. Und es gibt aber einen Livestream. Dann Verschiedenes. Weiterhin gibt es jeden Freitag um 17:30 in der Stadtkirche ein Friedensgebet. Eine Viertelstunde singen, beten, still sein für den Frieden in der Welt. Das Sekretariat hat im Moment ein bisschen reduzierten Betrieb, noch während der Sommerferien. Bei Abweichungen so zu den normalen Bürozeiten wird das einfach angeschlagen an die Eingangstür. Janine macht das amix. Dann ist am 26. August die Sommertagung Distrikt Nordwestschweiz ab 9:40 bis etwa am 4 Uhr in der EMK Kloten Glattbruck zum Thema interkulturelle Kirche, Herausforderung, Chance oder No-Go. Und die Einladung gilt für alle Interessierten, wo findet das wäre etwas für mich. Genau, also auch für Bezirksvorstände, Leihmitglieder und einfach alle, die es spannend finden. Es gibt ein Anmeldeformular draussen beim Eingang, beim Bistrotisch. Dann ist ja noch bis in 2 Wochen, am 20. August, Schulferien. Dann ist der Schulanfangsgottesdienst. Und im Moment ist unsere Siegristin Durata noch in der Ferien bis am 19. August. Jetzt bitte ich euch zum Aufstehen für den Segen und für das Segenslied. Gott stärke, was in dir wachsen will. Gott schütze, was dich lebendig macht. Gott behüte, was du weiterträgst. Gott bewahre, was du freigibst. Gott segne dich und behüte dich. Amen. Thank you.